Come on, meine Damen und Herren, der Börsenpodcast rund um das Thema Wirtschaft und Finanzen mit Markus Weingran, Redaktionsleiter von Onvista.
Und Andreas Lipko von Comdirect.
Heute ein wenig anders gestaffelt als den Rest des Jahres, so wie Sie es vielleicht gewohnt sind. Denn heute haben wir unseren großen Jahresrückblick und Ausblick. Wir wollen mal gucken, was 2021 am meisten uns bewegt hat und vor allen Dingen, welche Lehren man da vielleicht daraus für 2022 ziehen kann und wie das Jahr allgemein so wird. Andreas, wenn du nochmal aufs abgelaufene Jahr zurückblickst, nicht auf dein Leben, da ist es viel zu lang, nur das letzte Jahr. Dann, was ist dir da noch so prägend in Erinnerung geblieben?
Oh, eine ganze Menge. Also, aber es wäre auch interessant, wenn ich auf mein Leben zurückblicken würde. Ich glaube aber, da würde tatsächlich hier der zeitliche Rahmen gesprengt werden. Also es gibt ja eigentlich ganz, ganz viele Dinge, die da so passiert sind. Vielleicht kann man erstmal so gucken, was ja zum Beispiel auch einmalig war bisher oder beziehungsweise ich glaube in der Form, nee, tatsächlich noch nicht stattgefunden hatte, waren ja, dass die Olympischen Spiele verschoben worden sind und in diesem Jahr sozusagen dann nachgetragen wurden in Tokio. Das heißt, eigentlich wären die ja 2020 an der Reihe gewesen, aber man hat sie eben auf 2021 Coronavirus-Pandemie-bedingt gelegt. Und das fand ich ganz spannend, weil in dem Zusammenhang kann man sagen, wieso hat der Lipko das jetzt erwähnt? Das hat ja mit Sportaktien im weitesten Sinne zu tun und natürlich auch mit dir. Du bist ja auch ein Sportler, Trainer, Sportler, Eishockeyspieler.
Ex-Sportler.
Also von daher, das war zum Beispiel ein Punkt, und da sieht man auch, was man vielleicht dahingehend nochmal verknüpfen kann, was ganz spannend war, natürlich die Sportaktien, Nike, Adidas, Puma, die sich ja doch wider aller Erwartungen eigentlich ganz gut gegen die Coronavirus-Krise stemmen konnten, oder Markus?
Ja, es ging so, ne? Wir haben die Höhen und Tiefen gesehen. Ich glaube, für mich ist das Faszinierende, dass wir bei vielen Aktien, wenn ich mir die so angucke, doch ein Stück weit schlechter stehen. Also wenn ich mir eine Adidas angucke, Höhepunkt so Richtung Olympische Spiele und ein bisschen früher sogar noch. Und dann kam halt eben auch pandemiebedingt wieder die ganzen Lieferkettenprobleme. Nike ist damit besser zurechtgekommen, Puma auch ein gutes Stück. Aber Adidas hat, wenn wir uns das jetzt so angucken, gelitten. Vielleicht daher auch einer der Favoriten für 2022, wenn man guckt, hat Adidas im Vergleich zu Nike ganz schön Nachholpotenzial. Und dann kommen wir mal gucken, wer im Metaverse dann von beiden die Nase vorne hat. Eine Under Armour finde ich da auch ganz gut mit Nachholpotenzial, die sich wieder erholt hat und die wieder gut in Schwung gekommen ist. Also das sind so Aktien für 2022, wo ich sagte, haben Nachholpotenzial die beiden. Nike ist schon ziemlich gut gelaufen und hat auch die Olympischen Spiele mitgemacht. Und jetzt kommen ja dann die Winterspiele. Und ich finde, die sind noch viel spannender, weil sie ja hier noch von politischen Spannungen belastet sind. Corona wird sie nicht absagen, aber da bin ich auch nochmal gespannt. Dann sind wir dann beim Thema Handelsstreit und da können wir auch wieder in den Bogen schlagen. Biden legt ja zurzeit auch wieder kräftig los Richtung China, neue Werte auf der schwarzen Liste. Jetzt soll dann auch noch ein anderes Spielchen hinzukommen. Also von daher, Biden legt richtig los mit Exportbeschränkungen. Das zweite sind jetzt Exportbeschränkungen aus Xinjiang und da wird der Handelsstreit dann vielleicht 2022 auch wieder aufblühen. Und da sind wir dann wieder bei den Olympischen Spielen. Und jetzt zurück zu dir.
Ja, und man kann auch in diesem Zusammenhang sagen, welches Unternehmen mir auch in dem Zusammenhang in diesem Jahr neu, vielleicht bewusst geworden ist, vielleicht ist mir es auch schon mal über den Weg gelaufen, genau wissen tue ich es nicht, Undersports ist ja der drittgrößte Sportartikelhersteller, ein chinesisches Unternehmen, deswegen passt es auch ganz gut zu den kommenden Olympischen Winterspielen und den Streitereien zwischen USA und China. Da ist ja doch so ein kleiner, schlafender oder na, doch ein Gigant eigentlich eher mehr oder weniger herangewachsen, der ja in Europa gar nicht so eine große Aufmerksamkeit hatte, sondern eher wirklich im asiatischen Raum dann eben Bekanntheitsgrad hatte und eben dadurch ja dann so ein bisschen in den Fokus gerückt ist, weil man unter anderem einige NBA-Spieler, also Basketballspieler in den USA gesponsert hatte. Und das war vielleicht nochmal ganz spannend. Vielleicht nochmal auch zurückführend, du hast gesagt genau, dass die Adidas und die ganzen großen Sportartikelfirmen eigentlich dann bereits bei der Olympiade ja den Zenit erreicht hatten. Das könnte damit zu tun haben, dass natürlich auch die Fußball-EM ja dann nachgeholt wurde. Und die ist ja auch 2020 eigentlich, wäre ja reif gewesen, ist dann auch verschoben worden. Und diese beiden Großereignisse sorgen natürlich auch einfach dafür, dass Sportaktien natürlich dann auch mit so einem kleinen Verzögerungssatz dann eben auch nachgeholt haben. Wobei man sagen muss, hier bei der Fußball-EM finde ich auch ein spannendes Thema, da bist du ja auch der mehr oder weniger als Trainer ja dann eher der Profi als ich. Die Fußballaktien hat es aber auch in diesem Jahr Hammer zerrissen, oder? Wenn man so an so eine BVB und so denkt.
Ja, aber ich bin Eishockeytrainer. Also nicht, bin ich schon eher wieder bei den Winterolympiade dabei, ne? Aber trotzdem, ja, die Fußballaktien hat es alle sehr stark zerbröselt, weil sie ja zum einen auch sportlich nicht in die Hufe gekommen sind und zum anderen haben wir natürlich keine Zuschauer an alles gehabt. Und der BVB, als er gerade wieder am aufsteigenden Ast war, hat dann ja nochmal schnell eine Kapitalerhöhung durchgezogen, ne? Und jetzt haben wir aber auch, können wir nochmal sportlich bleiben, sind wir nochmal bei Adidas und allen, wie du gesagt hast, wir haben ja auch noch im kommenden Jahr die Fußball-Weltmeisterschaft in Katar, die ist ja auch nicht nur auf dem Platz spannend, auch wenn man die ganze Berichterstattung drumherum verfolgt, könnte da ja auch noch einiges kommen. Also von daher, sportlich gesehen, haben wir viele, zwei große Ereignisse wieder in diesem Jahr, auch im richtigen Turnus wieder, das muss man ja auch sagen, ist ja richtig gut, dass die Fußball-Weltmeisterschaft wahrscheinlich dann auch da stattfindet, zu dem Zeitpunkt, wo sie bislang geplant wird. Dann wären wir wieder im richtigen Turnus drin. Also von daher für die Sportaktien könnte es durchaus ein sehr interessantes Jahr 2022 wieder werden. Und dann sind wir vom Fußball über Katar. Ich habe jetzt leider vergessen, wo ich hin wollte. Ich hatte eigentlich eine ganz tolle Übergang gerade noch im Kopf. Der ist mir aber jetzt in dem Moment entfallen.
Na, wahrscheinlich war es ja mitten auf dem Weg schon in Richtung China, Winterspiele in China, beziehungsweise dann auch den Handelsstreitigkeiten USA, China, die ja nicht nur jetzt vielleicht zukünftig wieder eine Rolle spielen, sondern die ja auch in 2021 wirklich eine maßgebliche Rolle gespielt haben. Wir hatten ja einen politischen Wechsel in den USA. Trump ging, Biden kam. Da hatte man im Vorfeld eigentlich ja auch sehr, sehr viele Befürchtungen gehabt, dass eben ein neuer Präsident, eine neue politische Partei, die Demokraten, die blaue Welle, dass das dafür Sorge tragen können, dass Steuern erhöht werden, dass dann die Konjunktur ins Stocken gerät, die Konjunkturerholung verlangsamt wird und so weiter. Also auch Themen, die eigentlich ganz interessant waren, die sich ja im weitesten Sinne ja auch nicht so richtig bewahrheitet haben. Und das wird natürlich auch spannend. Was passiert im nächsten Jahr da? Vor allen Dingen, wie hast du das denn in diesem Jahr gesehen?
Ja, im Grunde genommen war es ja ein wenig ruhig. Jetzt kommt wieder Dampf rein. Man hat ja versucht, sich zu treffen. Und er hat ja auch Videokonferenzen gehabt, Joe Biden mit Xi Jinping. Ich glaube, krachen wird es erst im nächsten Jahr. Ich glaube, nächstes Jahr wird auch ganz spannend dahingehend, wie chinesische Aktien sich verhalten an den US-Börsen, ob hier die nächsten gehen. Ich habe jetzt schon einen Bericht gelesen, dass China quasi sich jetzt bei den ganz wichtigen Aktien überall quasi unter dem Stichwort goldene Aktie einkauft, damit sie quasi damit Peking immer das letzte Wort hat, wohin die Reise geht. Also das wird auch noch kommen und ich glaube, dass immer mehr, dass Didi den Anfang gemacht hat und dass wir vielleicht auch schon 2022 dann neben Didi noch andere Unternehmen sagen oder sehen, die das Handtuch schmeißen und sagen, bevor wir die Regulierungswut weiter abbekommen, geben wir einfach klein bei und gehen zurück ins Reich der Mitte und sind nur noch da an den Börsen notiert und dann haben sie wenigstens wieder ein wenig mehr Ruhe. Von daher glaube ich, dass dahingehend 2022 auch sehr spannend wird, was mit chinesischen Unternehmen passiert, die an der Börse gelistet sind. Aktuell kommt ja gerade wieder so ein wenig die Erholungstendenz auf, dass man sagt, ja, irgendwann muss ja der Tiefpunkt erreicht sein und jetzt kann man. Und ich glaube, diesen Punkt haben wir 2021, glaube ich, gefühlt 4, 5, 6 Mal gehabt, wo man gesagt hat, jetzt hat sie ihren Boden gefunden und jetzt kann man rein und man ist jedes Mal wieder enttäuscht worden. Und ich glaube, auch dieses Spielchen geht weiter im kommenden Jahr mit Ausnahme der Autobauer. Ich glaube, die chinesischen Autobauer wie eine Build Your Dreams, wie eine NIO, die werden weiterhin gut unterwegs sein. Da glaube, da kann man tatsächlich noch investiert sein. Beim Rest würde ich die Finger davon lassen. Und damit habe ich zumindest jetzt wieder eine Brücke zu den Autobauern. Und da haben wir ja auch ein bewegtes Jahr hinter uns, wenn man sich das Ganze anguckt. VW immer wieder mal Probleme im Vorstand. Daimler hat die Trucksparte an die Börse gebracht. In den USA ist Rivian an die Börse gegangen. Tesla hat den Sprung kurzfristig mal geschafft. Mittlerweile sind sie ja nicht mehr drüber, auch in den Billion-Dollar-Club aufgenommen zu werden oder nach amerikanischen Aussagen One-Trillion-Club mit Apple und alles war man drin. Also wir haben ein bewegtes Jahr bei den Autobauern gesehen. Was hast du noch so da von im Hinterkopf.
Ja, was ich ganz spannend fand, ist, dass wir eine unheimliche Zerfasung in diesem Sektor sehen. Wenn ich so dran denke, dass eine Lucid und eine Fisker und wie die alle heißen, alles so kleinere Autofirmen, da gibt es in den USA noch einen ganzen Haufen, aber eben auch von chinesischen Autobauern, Xiaopeng und wie die alle heißen, oder Xpeng, dass da natürlich auch viele den Gang an die Börse sozusagen nicht nur jetzt in 2021, sondern schon kurz davor eben gemacht hatten oder auch über Specs, auch ein Thema, müssen wir gleich nochmal drauf eingehen, das Unwort des Jahres. Da ist natürlich auch viel passiert in der ganzen Branche. Ich fand auch mega überraschend, dass Tesla, obwohl die ja in 2020 schon so gut performt haben, sich vervielfacht haben, in 2021 nochmal eine Schippe raufgelegt haben, nochmal den Kurs-Turbo reingelegt haben und ebenfalls nochmal sich verdoppelt haben. Ich fand es auch spannend, dass eben selbst so eine müde Volkswagen, wo man ja so denken würde, Mensch, ein deutscher Autobauer, dass der mal aus den Hufen kommt, der hat ja auch nochmal richtig Gas gegeben. Da ist ja richtig Performance drin gewesen. Das glaubt man jetzt gar nicht, wenn man sich so die Aktienkurse ansieht. Aber die Unternehmen kamen ja eben tatsächlich aus ganz, ganz anderen Kursniveaus. Die sind ja 2020 buchstäblich abgeschlachtet worden, haben sich dann so ein bisschen erholt Ende 2020, aber richtig Gas gegeben haben die ja wirklich erst in 2021. Da ganz klar eine Volkswagen, eine Daimler, die wir hier auch in dem Podcast immer wieder auch besprochen haben natürlich. Und die ja auch durchaus in 2022 zumindest aus meiner Sicht heraus interessant bleiben, oder?
Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, wir werden hier noch einiges sehen. Ich bin ganz gespannt, wie sich Rivian schlägt. Die ersten Kinderkrankheiten sind ja jetzt quasi schon gestern aufgetaucht, wo man gesagt hat, man kann eben nicht die bislang kommunizierte Zahl von 1200 Pkw in diesem Jahr liefern, sondern man wird weniger, und zwar um mehrere hundert. Da kann man jetzt auch wieder drüber diskutieren, was das bedeutet, mehrere hundert in diesem Jahr nicht mehr liefern. Man baut noch ein neues Werk, das allerdings erst 2024 an den Start geht. Das sind so die ersten Rückschläge beim, wenn man so will, wie es ja in den Medien jetzt hochkolportiert wurde, zum großen Tesla-Herausforderer, wo ja viele jetzt sagen, es ist aktuell einer der wenigen Startups, die irgendwann Tesla das Wasser reichen können. Muss man mal abwarten. Ich glaube, sie sind auf einem ganz guten Weg. Aber jetzt muss man erstmal auch die Kinderkrankheiten, die bei jedem Autobauer, der neu auf den Markt kommt, auftreten, verdauen. Was ich noch sehr interessant finde, ist, wenn man sich das Ganze drumherum anguckt, auch bei den Produzenten von Ladestationen ist viel, viel Bewegung drin. Hier hat ja erst vor kurzem Shell mit einem australischen Unternehmen einen Vertrag geschlossen mit Tritium, und wenn man da guckt, kommen die, wie du wieder Spec sagtest, über den Spec jetzt irgendwann auch an die Börse. Also hier hat Shell richtig Spannung gemacht für einen Spec, der jetzt kommt, wo eben dieses der australische Wert Tritium reingehen. Also ich finde, da ist eine Menge geboten in dem Bereich, und ich glaube, da wird uns auf jeden Fall 2022 nicht langweilig werden. Und wenn du es schon angesprochen hast, wenn man sich die Fundamentaldaten der, ich sag jetzt mal, herkömmlichen Autobauer Tesla und alles andere ausgeklammert, anschaut, da muss man sagen, dann sind das immer noch Schnäppchen, auch wenn du gesagt hast, sie haben eigentlich im Kurs gut zugelegt. Aber wenn man sie jetzt immer noch drauf guckt und wenn man sieht, dass sie immer noch alle ein einstelliges KGV haben, ob es eine BMW, eine VW oder eine Daimler ist, wenn man sich dann noch die Dividendenrendite dazu anguckt, dann sind das für mich immer noch Schnäppchen. Früher hätte man sich die Finger danach geleckt, wenn sowas bei den Autobauern noch möglich gewesen wäre. Und jetzt ist es halt noch so, aber es gilt auch für die etablierten Autobauer in den USA, eine GM oder eine Ford. Also ich finde, da hat man zurzeit reichlich Auswahl, wenn man auch reichlich Geduld mitbringt, oder?
Ja, auf jeden Fall. Zumal ja auch ganz interessant ist, eigentlich hat ja Volkswagen das ganz clever gemacht, beziehungsweise das Management von Volkswagen hat ja jetzt sozusagen kurz vor Toreschluss 2021 nochmal so ein bisschen warnt, den Finger in die Luft gehoben, gesagt, naja, die Chip-Krise könnte tatsächlich nochmal für uns so ein kleines Handicap bedeuten. Man hat ja eben gesagt, dass man eben wahrscheinlich noch nicht so eine schnelle Erleichterung eben gerade aus dieser Ecke heraus sieht. Und ich glaube aber tatsächlich, zum einen muss man hier einfach zwei Punkte sehen. Volkswagen ist nach wie vor einer mit der größten Automobilhersteller und stellt hier irgendwas so um 10 Millionen Fahrzeuge pro Jahr. Wenn da natürlich dann mal 1 Million Fahrzeuge nicht ausgeliefert werden können, wenn man die Chips nicht hat, ist das für eine Volkswagen natürlich schon dramatisch. Man spricht hier dann eben schon von 10% weniger Auslieferung, aber man muss das Ganze natürlich weiterhin in der Relation und in der Perspektive sehen, dass nach wie vor 9 Millionen Fahrzeuge ausgeliefert werden und dass das natürlich ein unschönes Momentum ist. aber eben nicht so, ja, sag ich mal, denn eben unternehmerisch schwierig wie jetzt zum Beispiel bei kleineren Autofirmen, die dann eben ihre Ziele nicht erreichen können. Und was natürlich auch bekannt ist bei Volkswagen, Volkswagen hat ja in den letzten Jahren immer äußerst tief gestapelt. Also ich erinnere mich da so an einige Jahre zurück, wo man eben genauso auch dann warnend darauf hingewiesen hat, oh, die Ziele müssen wir ein bisschen zurückschrauben und wir wissen nicht genau, und dann kam das nächste Jahr und dann wurden die so dermaßen krass übertroffen, dass da teilweise wirklich, also dass man sich wundern konnte, wieso waren die vorher so vorsichtig. Und ich könnte mir vorstellen, das könnte auch wieder 2022 passieren, weil ja auch bei Volkswagen, da steht ja eine Menge an in 2022. Da wird wirklich nochmal richtig was passieren. Stichwort Porsche AG, Stichwort natürlich auch Digitalisierung, Neustrukturierung. Also ich glaube wirklich, dass das ein Unternehmen ist, wo man noch einiges von hören könnte, oder Markus?
Ja, ich glaube, da werden wir wirklich noch einiges von hören und auch drumherum, wenn ich mir das Ganze so angucke, wird es auch noch spannend bleiben. Hier gibt es noch so viele Auskopplungen. Wie gesagt, ich habe den Spec angesprochen, wo Tritium reingeht. Dann wird Intel seine Sparte für autonomes Fahren wieder an die Börse bringen im neuen Jahr. Mobileye, ich glaube, das ist auch eine Aktie, die man auf jeden Fall mehr als nur auf dem Radar haben muss. Dann wird ABB, der Schweizer Mischkonzern, auch seine Sparte für Elektromobilität an die Börse bringen, die auch sehr interessant ist, die auch Schnellcharger hat, wo man 4 Autos gleichzeitig in einer Viertelstunde schon wieder voll aufgeladen haben soll. Also wenn das tatsächlich stimmt, kommt hier auch der nächste wirklich interessante Player aus dem Bereich Ladestationen an die Börse. Und da muss ich sagen, wenn ich mir das so angucke, wird das auf jeden Fall ein sehr, sehr interessantes Börsenjahr. Wir haben ja jetzt schon gesehen, wie das mit den Auskopplungen oder Abkopplungen geht. Wenn wir uns Daimler und Daimler Truck angucken, war ja auch eigentlich so gesehen ein voller Erfolg für Daimler und auch eben für Daimler Truck. Und wenn es davon noch mehr gibt, dann kann 2022, wenn man auf die richtigen Pferdchen setzt, wirklich durchaus interessant werden. Weil ich glaube, dass wir in den Indizes nicht mehr so ein großes Wachstum sehen. Ich glaube, diesmal 2022 stehen die Einzelwerte mehr im Fokus als die großen Indizes, denn ich glaube, hier wird es keine so deutlichen Zuwächse geben. Oder bist du optimistischer für 2022?
Nee, ich glaube auch, dass hier Aktienselektion auf jeden Fall Trumpf ist. Und zumal, was auch, wir hatten ja auch in diesem Jahr einen sehr, sehr wichtigen Effekt und eine Änderung im DAX 30-DAX 40, der aus meiner Sicht heraus dazu geführt hat, dass der Fokus der internationalen Investoren auf deutsche Aktien noch wesentlich mehr eingeengt wurde. Man guckt jetzt wirklich nur noch auf die DAX 40-Werte und der MDAX, SDAX, TechDAX, die sind aus meiner Sicht heraus so wirklich vollends ins Abseits gekommen. Ich glaube, hier hat die deutsche Börse wirklich noch Nachholpotenzial bzw. Nachbesserungspotenzial, dass man wirklich gerade bei dem MDAX nochmal irgendwie vielleicht auf 100 aufstockt, dass man da nochmal eine Reform vornimmt. Insgesamt begrüße ich das, dass der DAX zumindest erstmal jetzt 40 Unternehmen hat, dass er größer geworden ist, dass man auch eine wesentlich größere Breite an Branchen und Unternehmen eben auch drin vorfindet. Aber wie gesagt, ich finde es schade, dass die anderen kleineren Subindizes so ein bisschen in den Hintergrund getreten sind. Und das ist natürlich dann auch der Fall, dass es gerade für Investoren jetzt auch wichtiger wird, nicht mehr nur per se auf Gesamtmärkte zu setzen, sondern wesentlich selektiver vorzugehen, wesentlich stärker darauf zu gucken, welche Branchen, wir haben ja gerade zum Beispiel über den Automotive-Sektor geredet, aber zum Beispiel auch Chemie wird nächstes Jahr auch interessant sein können, klassische zyklische Branche. Da muss man eben auch sehen, ob man da sich einige Unternehmen mal genauer ansieht. Eine Covestro, eine BASF sind momentan auch auf sehr, sehr niedrigen Bewertungsniveaus zu sehen und zu finden. Und das kann schon interessant sein. Also ich glaube auch, dass zum Beispiel es nicht mehr lohnenswert ist, unbedingt auf Nasdaq 100 komplett zu gehen. Dass man es auch nicht mehr lohnenswert vielleicht auch ist, in große Technologieaktien wie eine Apple, Microsoft und Co. zu investieren, weil einfach hier schon sehr, sehr viel Euphorie drin ist, sehr viel Optimismus. Wir hatten sehr, sehr viele Sonderkonjunkturen, nenne ich es jetzt mal, dezentrales Arbeiten, Digitalisierung durch die Covid-Pandemie, die ja jetzt in diesem aktuellen Jahr 2021 leider ja weiter ein Thema war. Schrägstrich auch noch hier nochmal ein kleines Reminder für uns bei der Impfstoffaktien, wenn man es so will. Wir haben also hier sehr, sehr viele Themen, die sich so ein bisschen aus diesem Jahr in das kommende Jahr natürlich übertragen und die eben wirklich ganz, ganz wichtig dann auch bleiben und das wichtig machen, eben hier auf die richtigen Pferde zu setzen. Da hast du vollkommen recht. Und ich denke, ja, das ist sicherlich ein Wort, was man eben doch sagen kann, Aktienselektion.
Ja, und ich muss aber auch sagen, wo du jetzt die Veränderung angesprochen hast. Für mich ist in dem Sinne wirklich dann der SDAX interessanter geworden als der MDAX, weil wir hier wirklich tatsächlich noch, jetzt sagen wir mal, verhältnismäßig kleine Unternehmen haben, die sie nicht so breit aufgestellt sind, dafür aber in ihren Bereichen wirklich Führer sind, ja, also fast schon Weltmarktführer sind, also in ihren Nischenbereichen. Und da muss man ja sagen, da findet man immer noch hervorragende Werte, die jetzt auch gut gelaufen sind. Wenn man zum Beispiel anguckt, eine PVA Tepla, würde ich jetzt nicht als Weltmarktführer, aber auch hier hervorragend in der Halbleiterbranche positioniert und haben gute Zahlen und alles geliefert und haben, wenn man jetzt den Chart ein Jahr zurückblickt, 135% zugelegt. Auch eine Verbio immer noch im Bereich Biokraftstoffe hier in Deutschland fast unangefochten. Die Nummer 1 hat auch 120% nochmal zugelegt auf Jahressicht. Eckert und Ziegler im Bereich Onkologie, wirklich eine absolute Koryphäe und ein sehr gutes Unternehmen, auch 113% zugelegt. Nagaro Software, die Ausgliederung von Allgeier. Ich glaube, da wird man auch noch einiges von hören, kann man sich auch mal auf die Watchliste schreiben. Oder auch Sto im Bereich Holz und Dämmung, auch alles sehr gut. Secunet Security hat, naja, ein bisschen gelitten, nachdem man alles runtergebracht hat. Und auch, welche Aktie jetzt zuletzt wieder in aller Munde ist mit Kapitalerhöhung und alles, die eigentlich ja fast so ein bisschen in Vergessenheit geraten war, als einfach nur, und damit kommen wir dann zum Reminder, einfach nur als Impfstoffproduzent von BioNTech, ist jetzt Dermapharm, die sich auch nochmal hervorragend darauf vorbereitet haben mit einer Übernahme, dass die neue Bundesregierung jetzt wahrscheinlich Cannabis legalisieren wird. Also von daher auch eine Aktie, die man auf jeden Fall auf dem Radar haben sollte. Ich finde, im S-DAX sind viele, ich könnte jetzt noch weitermachen, wenn ich gucke, eine Sixt, eine Wacker Neuson, Salzgitter, also ich weiß gar nicht, wo man da aufhören soll. Also da sind wirklich, finde ich, auch noch sehr, sehr viele spannende Dinge oder Aktien drin. Aber wir bleiben bei Dermapharm, die weiß Gott nicht nur ein Impfstoffzulieferer sind. Aber damit sind wir rückblickend natürlich auch wieder bei den Werten, die teilweise eine sehr hohe Volatilität hatten, teilweise aber auch sehr hohe Kursgewinne beschert haben. Und damit kommen wir dann zu Pfizer, zu Moderna, BioNTech und wie sie alle heißen, Valneva fällt mir noch sofort ein.
Novavax, Merck. Also Johnson & Johnson, AstraZeneca, also hier gab es ja wirklich tatsächlich, also der Gesundheitssektor insgesamt, die Pharmabranche, die ja eigentlich eine defensive Branche ist, die hat ja dadurch wirklich auch Sonderkonjunktur, könnte man vielleicht auch so ein bisschen als das überschreibende Wort für 2021 titulieren oder nennen. Da hat es eben wirklich doch sehr, sehr viele Unternehmen extrem stark nach oben gespült. Und was ich auch so spannend fand, ist, dass hier dann auch wieder so klar wurde, dass viele Anleger und Investoren immer der Meinung sind, dass momentan das Aktuelle unbedingt in die Zukunft fortschreiben zu wollen, dass man also glaubt, dass eben solche Unternehmen natürlich auch in den kommenden 10 Jahren weiterhin solche Wachstumszahlen haben und dass die weiterhin so wachsen werden. Und da vergisst man dann natürlich, oder viele Investoren vergessen, dass dann Konkurrenz reinkommt, dass sich Situationen ändern, dass sich natürlich dann insgesamt auch irgendwann mal eine Durchdringung hier in diesem Fall von Impfstoffen natürlich dann vorhanden ist, dass dann eben vielleicht ein Booster kommt, aber mehr dann eventuell auch nicht, dass halt nicht die Frage ist, ob man jedes Jahr geimpft werden muss oder soll, sondern das sind alles so Punkte, da merkt man halt auch, dass eben Börse doch unwegbar ist und dass man halt hier nicht immer unbedingt alles linear fortschreiben kann, sondern eben auch immer wieder den Finger am Puls der Zeit haben sollte, deswegen vielleicht auch unseren Podcast natürlich weiterhin hören und was heißt vielleicht natürlich notwendigerweise hören sollte, um halt immer auch auf dem Laufenden zu bleiben. Und das ist natürlich auch spannend. Glaubst du denn, dass die Impfstoffaktien in 2022 tatsächlich weiterhin so Champion-Status haben könnten oder glaubst du, dass da eher eine Ablöse kommen wird?
Eine Ablöse nicht, aber ich glaube, man wird sich eventuell ein bisschen breiter aufstellen müssen oder besser gesagt, das Angebot wird ein bisschen breiter aufgestellt sein. Man muss den Kuchen vielleicht mit mehreren Parteien teilen. Und dann glaube ich aber trotzdem, dass sich am Ende die Spreu vom Weizen durchsetzt. Es wird jeder, eine Valneva wird vielleicht den einen oder anderen Impfstoffmuffel dann noch hinterm Ofen hervorlocken, weil sie eben auf diesen Totimpfstoff setzen. Letztendlich muss man sagen, glaube ich aber auch hier in irgendeiner Art und Weise an den First-Mover-Effekt. Und da muss man sagen, hatten Moderna und BioNTech wirklich die Nase vorne. Und wer jetzt sich schon einmal mit mRNA Impfstoff versorgt hat oder beide Impfungen hatte, der wird auch beim dritten Mal weiterhin auf den Impfstoff setzen. Andere, die jetzt vielleicht den Totimpfstoff nehmen, werden vielleicht da auch den Booster holen. Was feststeht, ist auf jeden Fall, dass, oder wovon ich ausgehe, muss man ja sagen, ob es richtig tatsächlich feststeht, weiß ich noch nicht. Ich denke, man wird Corona so wahrnehmen müssen, bald wie eine Grippe. Also vom Status des Impfen her gesehen, vielleicht vom Verlauf der Krankheit doch immer noch eine ganze Etappe höher anzusiedeln, aber trotzdem wird man weitere Mutationen sehen, wird man weiterhin genauso wie mit der Grippe irgendwann den Stamm festlegen müssen, den man dieses Jahr im Impfstoff einpflanzt. Genauso wird man wahrscheinlich mit Corona umgehen müssen oder dass man den Impfstoff permanent anpassen muss und sich jedes Jahr einen neuen Booster holen muss. Von daher wird es eine Einnahmequelle für die Unternehmen, die jetzt sich gut positioniert haben, bleiben. Ich glaube nicht, dass noch so viele auf den Markt kommen und da auch noch eine Durchsetzungschance haben. Vielleicht noch eine CureVac, die müssen sich aber auch schon sputen. Und dann ist eigentlich der Markt für mich so in der Hinsicht gesättigt, dass da nicht mehr viel Platz ist für Neues. Und dann kommt es halt irgendwann drauf an, wenn wirklich, sage ich mal, der Impfstoff zum Alltag gehört, dann wird sich zeigen, ob eine BioNTech oder eine Moderna, was ja alles noch nebenbei zu bieten haben. Wir haben ja gesehen, eine Moderna ist zuletzt auch mal abgestürzt, weil es einen Rückschlag gab beim Grippeimpfstoff, weil ja natürlich auch die Unternehmen nicht schlafen. Die haben jetzt ein hervorragendes finanzielles Polster und brauchen halt eben keine Kapitalerhöhung mehr, um weiter zu forschen. Aber da müssen natürlich auch Erfolge kommen. Und da gab es zuletzt noch einen Rückschlag. Und dann kommt der Sohnemann rein und pfeift um die Ecke. Aber ich glaube, Impfstoffaktien werden weiterhin hohes Thema bleiben und deswegen wird uns das auch weiter beschäftigen und sie werden weiterhin ganz weit im Fokus der Anleger stehen. Was siehst du neben Impfstoffaktien noch?
Naja, zumal, also eins muss ich auch sagen, was ich ganz spannend finde, zumindest hat auch mal die Coronavirus-Pandemie dafür gesorgt, dass allein mindestens in Deutschland 80 Millionen neue Virologen entstanden sind. Also jeder hat ja irgendwie mittlerweile hier ein zertifikatreifes Wissen aneignen können durch eben diese ganzen Begrifflichkeiten und Abläufe. Und ich glaube auch das griechische Alphabet ist jetzt fast vollkommen bei jedem im Kopf drin. Also so ein paar gute Seiten kann man ironischerweise ja doch mal herausarbeiten. Ich sehe es ähnlich wie wie du gerade auch ausgeführt hast. Ich glaube, dass wir hier eher eine Aufsplittung, eine Zerfaserung sehen werden. Wir haben diese Ansätze von Merck und von Pfizer, die ja jetzt mittlerweile da oder daran arbeiten, dass man Tabletten auf den Markt bringt, die den Covid-Verlauf insgesamt eben lindern, beziehungsweise eben so stark abmildern, dass der eben nicht mehr stationär, sondern ambulant entsprechend dann behandelt werden kann. Das sind natürlich auch alles Punkte, wo dann diese ganze Brisanz aus diesem Thema natürlich insgesamt rausgenommen wird. Und was ich halt auch höchst spannend finde, und das ist für mich wirklich die absolute Equity-Story bei eben gerade den mRNA-Herstellern, BioNTech, CureVac und Moderna. Was macht man mit der Technologie? Ich meine, die Technologie insgesamt, die ist wirklich hochinteressant. Da kann man jetzt denken, was man will. Und hier gibt es sicherlich auch sehr, sehr viele Kontroversen, die darüber oder Diskussionen, die darüber geführt werden, die kontrovers verlaufen. Aber nichtsdestotrotz ist der Ansatz insgesamt schon interessant. Und ich ziele hier eher auch in Richtung auf zum Beispiel Krebstherapien ab. Ich ziele eher in Richtung auf Multiple Sklerose oder eben auch andere Nervenkrankheiten ab, wo man einfach wirklich ganz punktuell und dezidiert diese Technologie ansetzen kann und wo ich glaube, dass in Zukunft einfach auch wirklich vielen Menschen, die momentan vielleicht hoffnungslos sind oder die eine Krankheit haben, die man derzeit nicht behandeln kann, zumindest erstmal Ansätze dann finden können und haben werden, dass eben genau diese Technologie da angreifen kann. Und das finde ich halt schon mal dahingehend ganz spannend und denke, dass man dahingehend diese Unternehmen so eben auch nochmal betrachten sollte. Und das halt schon mal sicherlich auch ganz spannend wird, ob das tatsächlich jetzt in 2022 schon der Fall sein wird, das würde ich jetzt erstmal bezweifeln, weil halt gerade auch natürlich die Entwicklung von solchen Präparaten und natürlich auch Therapien entsprechend lange brauchen und man hier einfach nicht von einer Woche auf der anderen im Endeffekt dann die Folge hat. Ja, wir hatten aber natürlich auch noch andere Ereignisse, die finde ich auch sehr gut aufgezeigt haben, wie fragil ja eigentlich unsere Welt insgesamt ist. Wenn ich hier so an den Containerschiff Ever Given denke, wo eben ja der Kapitän wohl vermutlich einen Powerslide versuchen wollte im Suezkanal, der eben zumindest mal dazu geführt hat, dass die Welt tatsächlich so ein bisschen mal ein paar Tage stillstand. Und wie fragil eben dann eben auch die Lieferketten sind, die damit zu tun haben und dass dann eben wirklich der Ölpreis entsprechend reagiert hat und so. Das fand ich halt auch schon ganz spannend. Und die natürlich auch dann in Folge dazu bei vielen Containerschiffgesellschaften wie eine Maersk oder wie eine Hapag-Lloyd eben ja auch sehr, sehr starke Kurssteigerungen herbeigeführt haben. Wie siehst du denn diese Branche, Containerschiffe generell, Transport, Logistikbranche im nächsten Jahr, Markus?
Ich mache erstmal eine kurze Werbeunterbrechung. Ja, wir haben unseren Partner, was ja auch neu ist, in diesem Jahr noch gesehen und das ist ja Mochas und da müssen wir heute auch nochmal drauf hinweisen, unser Werbepartner, wo es schöne Schuhe, ich glaube ab heute auch sogar eine neue Kappe gibt, deswegen sollten wir da auch nochmal drauf hinweisen, es heißt www.morjas.com, das ist Mochas, unser Partner für den Dezember und da müssen wir und möchten wir auch gerne darauf hinweisen, dass es dort schöne Sachen gibt.
Und zwar nicht nur für den Mann, sondern auch für die Frau. Man kann nämlich da zum Beispiel Gürtel auch holen, die der Frau gefallen, beziehungsweise kann der die Frau für den Mann oder andersrum Mann für die Frau, gibt Socken und so weiter und so fort, hast du vollkommen recht. Deswegen vielleicht Logistik und Mochas passt ja ganz gut.
Ja, aber den Frachtraten und den Lieferketten, da glaube ich, werden wir 2022 schon eine leichte Entspannung sehen, aber auch erst, sage ich mal, ab Mitte ersten Halbjahr, sprich Richtung zweites Quartal. Und ich glaube, dann könnten die Frachtraten auch wieder ein Stück nach unten gehen. Ich glaube, dann kommt die Containerschifffahrt nicht unter Druck. Aber dann muss man mal gucken, wie sie das Ganze verkraften. Wie, vor allen Dingen, wie es der Markt einordnet. Wir sehen das ja auch zum Beispiel bei Drägerwerk dieses Jahr. Die hatten ja ein hervorragendes Jahr 2020, als alle Beatmungsgeräte und alles Masken und alles bestellt worden, da hatte Drägerwerk ein hervorragendes Jahr abgeliefert, was aber auch ein Sonderfall war. Und dann muss man gucken, wie der Markt damit umgeht. Jetzt kann Drägerwerk eben mit den Zahlen nicht mehr so mithalten wie 2020 und der Markt preist das ein und der preist das ein gutes Stück negativ aktuell ein. Und da muss man mal gucken, wie das bei den Containeraktien so weitergeht. Vor allen Dingen, wenn da auch auf einmal anfangen, die Zahlen wieder zu sinken. Ist ja auch eine schlechte Begründung. Ich meine, der Grund ist nachvollziehbar, aber an der Börse wird es eben nur Wachstum honoriert. Und da kann man dann irgendwann auch nicht immer nur sagen, 2021 und 2022 waren vielleicht Sondersituationen, wo es oben ging. Also ich glaube, es wird interessant, wie der Markt damit umgeht, ob er wirklich einfach nur zur Tagesordnung übergeht oder ob die Aktien wirklich ein gutes Stück zurückkommen. Ich also wäre zumindest bei den Werten ab Ende ersten Quartals wäre ich vielleicht vorsichtig und würde anfangen, schon im Vorfeld so langsam meine Gewinne zu sichern, weil sie natürlich auch alle extrem in die Höhe geschossen sind. Und ich glaube auch, selbst wenn die Frachtraten wieder anziehen und wenn sie noch länger auf dem Niveau bleiben, glaube ich, dass nicht mehr ganz so viel Luft nach oben ist. Und wo wir dann in der Luft sind, da kommen wir direkt noch zu den Fliegern und zu Natui. Die Reisebranche hat natürlich 2020 extrem gelitten. 2021 sollte sie sich extrem erholen und dann kam aber eben Omikron. Denkst du, dass sie sich im kommenden Jahr dann richtig erholen wird?
Also eine TUI explizit, denke ich, könnte, aber wirklich erst zur zweiten Jahreshälfte. Ich glaube, welche Branche ganz interessant ist, da sind wir auch weiterhin in der Luft, sind Fluggesellschaften. Die könnten wirklich in den ersten Quartalen bereits schon so ein bisschen mehr auch wiederbelebt sein und dann natürlich auch die Aktienkurse das entsprechend zeigen, weil natürlich Investoren 6 bis 9 Monate vorausschauen. Das heißt, 2022 kann es der Fluggesellschaften oder der Flugzeugbranche insgesamt wieder gut gehen. Da sind wir natürlich auch bei Airbus, Boeing und Co. MTU, die dahingehend vielleicht nochmal ganz spannend sind. Aber ich würde erstmal tatsächlich, wenn ich im Bereich der Reise, also oder Tätigkeiten, Fliegerei, wie auch immer, eher bin, tendenziell wirklich eher auf zum einen natürlich Fluggesellschaften dann als erstes setzen, dann auch auf die Plattformgesellschaften wie eine Expedia und andere Reiseportale und dann erst wirklich auf eine TUI, weil ich einfach glaube, TUI hat hier wirklich noch Probleme aus den vorherigen Jahren jetzt, dass man einfach hier natürlich sehr, sehr hohe Kosten hat, die man einfach dann erst in den kommenden, dann fortfolgenden Jahre, sprich 2023 und so weiter, wieder reinbekommt. Und das dauert einfach. Also da denke ich wirklich erst die ersten Lebenszeichen sehe ich wirklich bei der Gesellschaft nachhaltig und das ist auch ganz wichtig, erst zum Ende hin. Wie siehst du es denn? Wie schätzt du denn die Branche insgesamt ein?
Ja, ich glaube auch, dass es noch schwer haben werden. Ich glaube aber, dass eine TUI nicht vor die Hunde gehen wird. Von daher glaube ich, dass so immer noch Rettungsmaßnahmen getroffen werden und dass sich das Ganze, je nachdem, wie sich die Lage entwickelt, dann nach hinten verschiebt. Am Ende, glaube ich, steht ein Happy End. Der Zeitrahmen dafür ist noch nicht so abgesteckt, dass man so 100% sagen kann, wann das Happy End da ist. Ich würde dann noch eine Disney mit ins Spiel bringen und damit dann im Bereich Kino und Entertainment kommen und sagen, bevor ich jetzt dann noch die Plattformaktien für Reisebüros und so wäre ja auch ganz gut. Ich würde noch eine Disney ins Spiel bringen, die zuletzt ja auch unter den Zahlen des Streamingdienstes gelitten hat und stark zurückgekommen ist. Auch hier, wenn wir zum Beispiel ja auch 2022 noch das Thema Wiedereröffnung haben. Ne? Man muss ja sagen, es war ja eigentlich groß auf der Agenda für dieses Jahr, aber hat sich durch Omikron ja eigentlich so hingehend noch verschoben, dass wir sagen können, eine hundertprozentige Wiedereröffnung haben wir immer noch nicht. Und denkst du, die sehen wir dann 2022 und vor allen Dingen, wer wird davon profitieren?
Ja, ich glaube schon, dass wir hier einige Überraschungen tatsächlich dahingehend sehen können. Die Rückkehr zur Normalität ist aus meiner Sicht daraus schon auch erkennbar. Und ich glaube, dass wir ab April dann hier insgesamt einfach auch Erleichterungen in vielen Bereichen sehen werden. Und da werden Unternehmen interessant, wie zum Beispiel eine Carnival, wie eine Disney. Du hast bereits gesagt, wenn die Ressorts wieder geöffnet werden können, wenn Hotellerie wieder auch am Laufen ist und wieder einigermaßen Richtung Normalität zurückkehrt, Gastronomie insgesamt, das wären dann natürlich auch Branchen, die wirklich dann auch wieder noch interessanter und noch lukrativer auch für Anlagen natürlich sein können. Und ich denke, dass der Basiseffekt, den wir halt in den diesjährigen Jahren und natürlich auch in den kommenden Jahren dann sehen werden, bei vielen Unternehmen negativ wirken, klar, man hat hohe Erwartungen, aber eben auch bei solchen Branchen positiv wirken, weil natürlich jetzt diese Werte oder diese Branchen einfach extrem ausgebombt sind und dann im kommenden Jahr auf einmal dann Wachstumszahlen aufweisen können, die vielleicht absolut gesehen oder isoliert betrachtet vielleicht nicht so hoch erscheinen, aber eben von dem ausgebombten Niveau heraus eben eine Dynamik aufzeigen, die dann wirklich sehr, sehr interessant ist, wo einfach viele Unternehmen auf einmal auch sehr stark unterbewertet erscheinen, die man vielleicht momentan gar nicht so sieht. Also da denke ich halt, wie gesagt, Reisebranche, Reiseunternehmen da teilweise ja, aber man muss halt selektiv sein und eben auch vorsichtig sein, was man eben im Endeffekt ins Auge fassen. Da sind wir auch schon ein bisschen vorsichtig, würde ich gleich nächste Thema, chinesischer Immobilienmarkt, China Evergrande, sicherlich auch ein Thema, was 2021 auch sehr oft aufgekocht ist, was auch viele Zocker hervorgerufen hat, viele von den großen Immobilienunternehmen sind zu Penny Stocks verkommen. Wie schätzt du denn die Situation ein?
Ja, ich glaube, da hatten ja viele zunächst Angst, aber dann haben ja Jean-Paul, Christine Lagarde und alle gesagt, es wird keine große Auswirkung auf die restlichen Märkte haben. Mittlerweile bin ich auch der Überzeugung, dass es eher ein Problem im Reich der Mitte ist und die damit so umgehen wie in vielen Fällen. Sie werden das alles, sage ich mal, unter der Hand lösen, ja, und Evergrande wird am Ende verschwunden sein und andere Immobilienfirmen, die nach Ansicht von Peking zu groß sind, werden dann auch auf der Strecke bleiben. Also ich glaube, sie regeln das so unter sich und es wird keine größeren Probleme für andere geben. Ich glaube, ein paar ausländische Investoren werden in die Röhre gucken, aber nicht so, dass es irgendwie einen Dominoeffekt hat oder sonst was. Und damit sind wir eigentlich, haben wir chinesische Aktien im Allgemeinen schon gehabt.
Ja, so ein bisschen, ne? Wir hatten ja zumindest darauf hingewiesen, dass das kommende Jahr auch wieder im Blickpunkt der amerikanisch-chinesischen Freundschaft stehen wird und dass man sich hier, was ich lieb, das neckt sich sozusagen, durchaus noch einige Reibereien erwarten kann. Aber genau, wir können ja mal die chinesischen Technologieaktien, dieses Jahr die absoluten Partypooper, wenn ich mir so eine Alibaba, Tencent und Co. angucke, alles Lieblinge auch von unseren Kunden, die ja, oder natürlich auch von euren Portalbesuchern, die natürlich immer wieder auch nach Nachrichten gesucht und geguckt haben. Wir hatten die Unternehmen immer wieder in unseren Sendungen hier auch drin gehabt. Sicherlich ein Thema, 2022 dann sozusagen eine Renaissance?
Ich glaube eher vom Aussterben bedroht. Im Tierreich zu, damit wir mal wieder Bilder in die Köpfe kriegen für alle, denen die Köpfe jetzt schon rauchen, weil wir so viel erzählen. Ich glaube, es sind alles jetzt vom Aussterben bedrohte Arten. Wenn ich mir angucke, ich habe heute zum Beispiel auch gelesen, und da muss ich dann ganz ehrlich sagen, man weiß ja nicht immer so genau, ob das mit der Sache vertrauten Personen alles so 100% richtig ist oder ob es manchmal auch einfach nur dazu genutzt wird, um irgendwas zu schreiben. Aber heute habe ich gelesen, Peking bestreitet es, die mit der Sache vertrauten Personen sagen, das stimmt, dass Peking zum Beispiel Druck auf Continental ausgeübt hat, weil Continental wieder in Litauen, glaube ich, was fertigen lässt und Litauen sich jetzt auf die Seite von Taiwan geschlagen hat. Wir alle wissen, dass Taiwan ja eigentlich zu China gehört oder China meint zumindest, sagen wir es mal so rum, und China meint, dass Taiwan zu seinem Reich gehört. Und da muss ich schon sagen, das ist schon mittlerweile ein Auftreten von China, wo ich sage, das geht gar nicht mehr. Und man weiß halt nicht genau, ob es zu 100% stimmt, aber Reuters nehme ich die mit der Sache vertrauten Personen doch schon eher ab. Und da muss ich sagen, ja, das ist dann klar. Ich glaube, China wird alle Unternehmen in die heimischen Regionen zurückholen, um sie zu kontrollieren. Zumindest unter Xi Jinping. Der wird ja seinen Lebtag lang die chinesische Regierung führen. Da hat er ja auch für gesorgt. Und es ist ja auch so, dass ja jeder chinesische Präsident sich immer versucht, irgendwie ein Denkmal zu setzen und seinen Platz in der Geschichte zu finden. Und er macht, glaube ich, hier jetzt seinen Platz, dass er alles wieder Richtung einnordet. Und Wohlstand für alle ist ja sein großes Schlagwort. Ich glaube, unter dem großen Deckmantel holt er nur die anderen wieder alle auf den Boden der Tatsachen zurück. Die meinen, sie müssten ausscheren. Aber ich denke, chinesische Aktien sind außerhalb des Reichs der Mitte vom Aussterben bedroht. Welche Aktien siehst du denn vom Aussterben bedroht?
Cannabis-Aktien zum Beispiel, lange Zeit für tot gesagt, dann kommt immer wieder ein Aufflackern. Könnte ich mir im kommenden Jahr auch so als kleiner Hidden Champion vorstellen, also die Canopies dieser Welt, die Auroras. Da geht es natürlich wirklich darum, schaffen die das noch sozusagen vom eventuellen Boom zu profitieren? Oder sind die vorher dann sozusagen schon aus dem Spiel, weil sie kein Geld mehr haben, weil der Verschuldungsstand relativ hoch ist? Sicherlich auch eine äußerst interessante Frage, auch ein Segment, was sehr stark gestiegen ist. Viele Unternehmen auch selbst in diesem Jahr 2021 an die Börse gekommen. Was ich auch spannend finde, ist, ob da vielleicht die ein oder anderen Absturzszenarien passieren könnten. Lithium. Da haben wir ja auch sehr viel Standard Lithium, American Lithium, wie die alle hießen, sehr, sehr viele extrem starke Kurssteigerungen gesehen in 2021. Da stellt sich natürlich die Frage, jetzt auch an dich natürlich, sowohl Cannabis als auch Lithium, wie schätzt du denn die beiden Branchen in 2022 ein?
Gut, aber auch, glaube ich, mit einer gewissen Portion Vorsicht. Ich bin ja immer mittlerweile ein wenig vorsichtiger geworden. Ich glaube trotzdem, dass es immer wieder ein Stück nach oben geht. Aber ich glaube, dass wir die Geschwindigkeit nicht mehr so sehen werden. Aber wenn ich mir überlege, die Fed nimmt ja auch kein Geld aus dem Markt, sondern mit ihrem Tapering beendet sie ja nur noch mehr Geld in die Märkte zu pumpen. Also ist noch genügend Geld da, was ausgegeben werden will. Und wenn ich mir angucke, wie die Aktien teilweise auf kleinere Nachrichten reagieren. Und dann läuft da ja auch ein Stück weit was aus dem Ruder. Ich meine, früher hat sowas da mal 4-5% nach oben gebracht und jetzt sind es mittlerweile 15-20, sogar bis 30%. Wenn ich mir so angucke, wir haben auch so eine Rubrik jetzt neu in Mahlzeit, wo wir uns die Zwiebel des Tages und den Highflyer des Tages angucken. Und da findet man fast jeden Tag eine Aktie, die 100% gemacht hat. Und das wäre früher auch nicht so der Fall gewesen. Früher hätte man vielleicht immer mal irgendwie eine Aktie gefunden, die 20-30% zugelegt hat. Aber jetzt findet man fast jeden Tag eine Aktie, die sich verdoppelt aus dem Stand. Und ich muss sagen, das zeigt schon, wie viel Geld im Markt ist und dass irgendwas ein Stück weit aus dem Ruder gelaufen ist. Und ich glaube, wir müssen mit Ende des Taperings uns auch daran gewöhnen, dass es ein wenig gemächlicher zugeht. Ich meine, wir sind alle extrem erfolgsverwöhnt. Nach einem sehr guten Jahr 2020 hat der S&P 500 dieses Jahr, muss man ja sehen, nochmal 25% obendrauf gesattelt. Selbst normalerweise in Phasen, wo alles glänzend gelaufen ist, hat er selten so eine gute Performance hingelegt. Und jetzt kann man ja in diesem Jahr nicht gerade sagen, dass alles glänzend gelaufen ist. Also von daher glaube ich, dass es den Märkten auch gut tun würde, wenn wir ein wenig Ruhe einkehren. Aber Lithium und wird natürlich weiterhin ein Thema bleiben und Cannabis natürlich auch. Ich glaube nur, dass Cannabis dann, wenn man ein wenig differenzieren muss. Ich glaube, bei Cannabis kommt erst wirklich der richtige Befreiungsschlag. Da warten alle auf die USA. Wenn jetzt so ein, in Anführungszeichen, kleines Ländle wie Deutschland jetzt auch mit einstimmt und sagt, ja, wir legalisieren das, die neue Regierung, kann ja jeder drüber denken, wie er will. Ich finde es zum Beispiel nicht schlecht. Dann ist das ein positives Ereignis, aber ich glaube es nicht, dass es jetzt so die große Wirkung für Cannabis auslösen wird. Wir haben ja noch Symbiotic, eine Aktie aus dem Cannabis-Bereich, die gerade auch wie Schmitz Katze nach oben läuft, auch unter dem Gesichtspunkt der Legalisierung, weil sie auch hier aus Deutschland sind. Das mag alles gut und schön sein, aber die ganzen gängigen großen Aktien, ich glaube, die kommen erst so richtig in Fahrt, wenn jetzt Joe Biden oder Kamala Harris sagt, auch wir werden Cannabis legalisieren. Von daher, Lithium läuft weiter und bei Cannabis, glaube ich, bei den großen amerikanischen Werten oder kanadischen Werten, braucht man noch Geduld. Meinst du, die Anleger haben noch oder unsere Zuhörer haben noch Geduld mit uns?
Ja, ich hoffe zumindest, aber ich denke, wir werden jetzt auch langsam den Podcast beenden, ohne natürlich nicht nochmal darauf hinzuweisen, dass Mochas ja in den Startlöchern steht, Bestellung annimmt, damit sie eben nochmal zu Weihnachten die entsprechenden Kunden beglücken kann, oder?
Ja, wer noch ein Weihnachtsgeschenk sucht, der sollte auf jeden Fall draufgehen. Ich glaube, heute gibt es auch nochmal eine schöne Mütze oder ich glaube eine Käppi, die neu im Programm ist. Also das sollte man auf jeden Fall machen. Und wir gehen aber nicht ohne Favoriten. Wir wollen noch was sagen. Was ist dein Favorit für 2022 kommt? Wir fangen an. Chemie und Pharma.
Covestro BASF. Also sowohl als auch beide.
Habt ihr nichts mehr für mich übrig, ne? Ich nehme ABB so halb. Automobilbranche.
Volkswagen.
Rivian. Dann haben wir noch Halbleiter.
Integris oder ASML.
Ich nehme Marvel. Dann haben wir Banken.
Deutsche Bank.
Bank of America.
Cannabis.
Oh, Symbiotic.
Canopy. Dann nehme ich Lithium.
Dann nehme ich Rocktec Lithium.
Ich hätte jetzt noch erweitert, E-Mobilität würde noch mit dazu zählen so ein bisschen, aber okay, dann gehen wir nur hart auf Lithium. Dann nehme ich Livent.
Aber man könnte natürlich auch Albemarle nehmen, wenn man ein wenig risikoärmer möchte und auf die großen
setzt.
Bleibt noch, was war noch? Solar?
Shinji Solar.
Oh, nach China. Sehr mutig, der Herr. Ja, ich nehme SMA Solar. Ich bleib zu Hause.
Ja.
In den heimischen Gefilden. So, ich glaube, jetzt haben wir wirklich auch für jeden was dabei gehabt.
So sieht's aus. Und wir entlassen jetzt unsere Hörer zumindest erstmal in das vierte Adventswochenende. Danke, Markus, dass du wieder dabei warst.
Ich möchte mich bei dir bedanken, dass du das Jahr mit mir ausgehalten hast. Ein Jahr ist schon wieder rum, ne? Wenn man überlegt, wie schnell das doch ging, ist schon wieder ein Jahr rum. Mann, danke, dass du das Jahr mit mir ausgehalten hast. Ich glaube, wir hatten viel, viel Spaß auch.